Ich bin so, wie ich bin.
Das Scholz-Update, der Kanzler-Podcast der Funke Mediengruppe. Herzlich willkommen. Mein Name ist Lars Heider und eines der großen Themen unserer Zeit kommt aus meiner Sicht in diesem Podcast viel zu kurz, weil es natürlich noch größere Themen gibt. Den Angriffskrieg Russlands, auf die Ukraine natürlich und den Klimawandel. Aber auch die gewaltige Inflation trifft jeden Bürgerin und jeden Bürger ganz direkt. Und man fragt sich, wie lange geht das eigentlich noch so? Und kann die Bundesregierung dagegen eigentlich wirklich was tun? Und wenn ja, was und welche Rolle spielen die Zentralbanken dabei? Darüber möchte ich heute mal mit einer Inflationsexpertin sprechen, die das, was wir hier gerade erleben, noch viel, viel stärker, noch viel, viel heftiger in sogenannten Hochinflationsländern, vor allem in Lateinamerika, mitgemacht hat und die zudem nicht nur eine Expertin, Beraterin für Finanzen und Inflation, sondern auch für ESG ist. Und wir klären gleich mal, was ESG ist, liebe Frau Adam. Heike Adam ist da. ESG heißt was? Und dann wissen auch alle gleich, warum das wichtig ist.
Environment Social Governance. Also das kommt aus der Nachhaltigkeitsecke und das Kürzel steht für die Reportingpflichten, die im nächsten Jahr auch auf alle Unternehmen zukommen. Also das ist noch größeres Thema als Inflation, was auch noch länger wirken wird.
Und hat im weitesten Sinne auch mit dem Gebäudeenergiegesetz und mit dem Heizungsgesetz und mit allem, was da dran hängt. Aber wir wollen heute damit nicht den gleichen Fehler machen, weil über das Heizungsgesetz haben wir viel gesprochen in den vergangenen Wochen natürlich. Jetzt wollen wir mal über die Inflation sprechen. Die erste Frage, würde die eigentlich von selbst irgendwann wieder verschwinden, wenn gar nichts gemacht würde?
Ja, dazu gibt's leider kaum Beispiele, aber ich glaube schon, dass sie sich einen Teil normalisieren würde und vor allem auch der Typ dieser Inflation, die wir jetzt haben. Es gibt ja verschiedene Varianten. Wir haben ja mal die eine, so nach dem Motto, die Geldmenge weitet sich aus, alle haben ganz viel Geld, jeder baut eine zweite und dritte Sauna oder kauft noch ein Auto. Wir haben aber hier eine Mangelinflation, also den anderen Teil, wo ja einfach durch Mangel die Preise gestiegen sind. Und in dem Moment, wo dieser Mangel verschwindet, regulieren sich natürlich auch die Preise. Oder wir sehen auch auf der anderen Seite jetzt, dass Konsumenten ja bereits beginnen, auch sich anders zu verhalten, die Nachfragen zurückgehen, Lebensmittel, Gierflation, dazu bin ich ja auch schon öffentlich öfter aufgetreten. Da merkt man ja, dass das dann wieder funktioniert, dass sich das also wieder einpendelt. Aber die Frage ist natürlich, in welchem Zeitraum und auf welchem Niveau.
Kann man das seriös vorhersagen, in welchem Zeitraum diese Inflation, also einpendelt heißt ja, dass das Ideale, ich verbessere mich bei allem, wenn ich was falsch sage, ist so eine Inflation von 2%. Das ist das, von dem immer alle träumen, richtig? Warum eigentlich?
Ja, das ist eine gute Frage. Dieser Wert hat sich historisch ergeben. Im Prinzip würde man ja sagen, null wäre normal. Dann würden die Preise immer gleich bleiben. So. Man hat aber festgestellt, dass so ein bisschen steigende Preise auch immer ein Stimulus sind, wieder für andere, auch Wirtschaftsunternehmen in den Markt zu gehen, weil man Gewinne machen kann. Also dass das im Prinzip ein ganz gesunder Stimulus ist. Und es wollen ja auch alle immer mehr verdienen, dann passt das wieder. Aber das ist im Prinzip so ein hergeleiteter Wert, der für die westliche Wirtschaft gilt, also für USA und Europa. Und die Frage ist, ob man da wieder hinkommt, wird man vielleicht kommen. Die Frage ist, in welchem Zeitraum schauen wir. Wenn wir jetzt in eine Rezession kommen, wovon ich ausgehe, kann das temporär sein. Aber dass das dauerhaft so sein wird, bezweifle ich, auch andere. Ich glaube oder habe auch analysiert, dass wir hier auch 40 Jahre verschont waren und auch auf diesem niedrigen Niveau im Prinzip mit den Preissteigerungsraten gelebt haben, war eine Ausnahmesituation. Mhm. Also war ein Glücksfall. Wenn ich das darf ich das ausführen?
Das interessiert mich hier unbedingt. Genau. Weil wir erinnern uns ja alle noch aus einer Phase, die vergangenen 10 Jahre, wo die Preise praktisch gar nicht gestiegen sind. Ja. Und wenn man dann als jemand, der gern Zinsen gehabt hätte, zur Bank ging und gefragt hat, so, wann gehen denn die Zinsen mal wieder hoch? Darauf können Sie lange warten. So, aber woher kam dieser Glücksfall?
Also der Glücksfall kam eigentlich dadurch, dass wir 4 verschiedene Effekte hatten. Wir hatten die Globalisierung. Wenn Sie sich erinnern, so in den 90ern begann das ja und alles, was wir im Prinzip gekauft haben, made in China, all diese Produkte hätten wir ja nie made in Germany zu diesen Preisen kaufen können. Also hier wäre allein schon über das Sozialsystem oder über unseren Lebensstandard das nicht möglich gewesen. Das heißt, die Importe aus diesen Ländern, auch aus immer neuen Ländern, haben uns hier Preise beschert, die wir sonst nicht gesehen hätten. Das war der eine große Teil. Das zweite, die Digitalisierung im weitesten Sinne, also dass wir ein Internet haben, dass wir also auch hier ganz viele Prozesse vereinfachen konnten. Wir wissen ja auch, wo überall auch Menschen aus dem Prozess raus sind, wo Kosten gesunken sind oder auch ein Bereich, in dem ich aktiv war, Outsourcing, also dass man Finanzdienstleistungen und so weiter nach Asien gegeben hat, wäre ja ohne Internet nicht möglich gewesen. Und damit hat man natürlich da Kosteneffekte auch erzielen können. Also diese beiden Effekte waren auf der wirtschaftlichen Seite sicherlich die Haupttreiber, dass wir hier Dinge kaufen konnten zu Preisen, die sonst nicht darstellbar gewesen wären. Das dritte, Katastrophenarmut nenne ich das dann. Und wir haben es jetzt ja auch erlebt im Prinzip. Wir hatten den Kalten Krieg, der so nicht stattfand, und danach, wir hatten keine Naturkatastrophen, auch gerade wieder in unserer Welt. Es ist keine große Chemiefabrik explodiert. Also da war nichts, und wir haben ja genau gesehen, Corona, weltweite Pandemie hat die Systeme erschüttert und schon kam die erste Inflation und jetzt haben wir den Krieg. Also irgendetwas, was das System zum Einsturz bringt, und das hatten wir lange nicht. Also das war auch ein Glück. Wäre Corona 10 Jahre früher gekommen, wäre es anders gekommen. Und das vierte ist natürlich in unserer Welt die politische Stabilität, muss man sagen. Also wenn wir uns andere Länder angucken, Türkei, Lateinamerika und so weiter, die Afrika, die immer wieder mit Inflation kämpfen, das haben wir nicht, weil wir auch ein marktwirtschaftliches, stabiles System haben. Und die vier Dinge werden so nicht nochmal eintreten. Also in dem Sinne,
eher im Gegenteil, wenn man sich das anguckt, also die Wahrscheinlichkeit, dass die politischen Systeme auch bei uns eher instabil werden. Das erleben wir jetzt ja schon mit der ersten Regierung, die aus 3 Parteien besteht. Und wo man jetzt guckt und sagt, ja, mit viel Mühe könnte bei der nächsten Bundestagswahl vielleicht eine große Koalition möglich sein, aber die Wahrscheinlichkeit ist nicht sehr groß. Das heißt, wir kommen in ein System, wo es 3-Parteien-Systeme gibt. Wir kommen auch in ein System in den Bundesländern, wo man dann gucken muss, dass im Zweifel irgendwann sich alle demokratischen Parteien zusammenschließen müssen, um gegen die AfD zu regieren. Also politische Stabilität schwierig, international sowieso schwierig. Die Frage der Krisen, der Katastrophen auch schwierig. Da haben wir einen Krieg, der von dem man gar nicht weiß, wann der endet. Wir haben vielleicht Pandemien, die sich so ähnlich wiederholen werden. Und wir haben die große Klimakatastrophe. Und die ersten beiden Punkte, die jetzt sozusagen die Preise auch gedämpft haben, sind wahrscheinlich ausgereizt. Ne? Einerseits, sie nicken, einerseits sozusagen die billige Arbeit aus China. Auch wenn man natürlich die Abhängigkeit von China verringern will. Und die Digitalisierung, da haben wir auch schon große Schritte vor. Das heißt, wir müssen lernen, mit so einer Inflation, mit einer deutlich höheren Inflation über 2% zu leben.
Wahrscheinlich ja. Wie gesagt, es kann hier nochmal jetzt eine Delle geben, wenn rezessiv hier sich einiges entwickelt. Aber es ist so, ich glaube, es war wirklich ein Sonderfall. Und man kann auch gucken, es gibt auch 3, sage ich mal, strategische Inflationstreiber, wo man sagen kann, die haben das Potenzial, genau das auch auf längere Sicht zu erzeugen. Dekarbonisierung, sage ich mal, dieses ganze Thema, was ja auch global ist, ich glaube, sind wir schon drin. Also Umbau, weg von Gas, weg von Fossil. Alles, was wir tun, ist teurer als das, was wir vorher hatten. Genau. Die Investment. Das zweite ist das Thema Demografie. Ja, also auch in unseren Ländern, dass wir natürlich sagen, Arbeitskräfteangebot sinkt und damit steigen die Preise oder die Löhne, die aufgerufen werden können. Ob wir das jetzt hier mit ChatGPT ändern können, weiß ich nicht, denn wir sehen ja schon, dass in den Jobs, wo Nachfrage besteht, wo wir auch erhöhen müssen, also die körperlich orientierten Jobs, das sind ja nicht die.
Da hilft uns ChatGPT jetzt nur.
Genau, also ich glaube, das ist auf jeden Fall ein Treiber, dass man sagen kann, die Leute bekommen mehr Geld und haben dann auch wieder eine höhere Nachfrage. Also zweiter großer Punkt, dritter Punkt, Deglobalisierung. Das, was ja auch aus politischen Gründen gewünscht war oder auch jetzt auch nach Corona, dass man gemerkt hat, man ist zu abhängig voneinander und dass da dieser Effekt da ist, wieder unabhängiger zu werden, auch ein Stück aus der Klimasicht heraus. Da merkt man jetzt allerdings, finde ich, dass es so einen kleinen Rückschwung wieder gibt, weil man hat natürlich gemerkt, jetzt auch, warum geht's deutschen Firmen gut, dass Globalisierung oder auch Export und auch globale Standorte hier wieder hilfreich waren. Ja, dass viele Unternehmen in Deutschland deshalb noch so gut dastehen, weil sie hohe Exportquoten hatten oder weil sie Produktion in andere Länder verlagern könnten. Also da gibt's jetzt wieder so ein Gegenelement, dass man sagt, das müssen wir austarieren. Und unter diesem Aspekt der Deglobalisierung kann man natürlich sagen, wenn wir hier in Deutschland produzieren, dann sind das zu anderen Kosten. Ich meine, C&A hat jetzt hier schon die erste Jeansfabrik gebaut aus diesen Gründen, irgendwie bei Wuppertal. Also das wird nicht abbildbar sein. Also ein Kaschmir-Pullover für 30 Euro bei C&A, das wird es dann nicht geben. Ergänzen möchte ich noch ganz neu, da gibt es diesen Begriff seit dem G7-Treffen jetzt auch, De-Risking. Mhm. Und De-Risking fällt ja im weitesten Sinne auch darunter, also dieser Gedanke, sich ganz spezifisch von China nicht zu trennen, also nicht decoupeln, nicht komplett zu entflechten, aber eben doch auf Distanz zu gehen. Und das wird dann natürlich auch bedeuten, Produktion nach Amerika oder nach Europa zu verlagern. Also auf jeden Fall von der Kostenseite her Treiber, die im Endeffekt sich in der Inflationsrate dann auch widerspiegeln werden.
Das klingt so ein bisschen so, es ist so, dass wir uns auf eine höhere Inflation einstellen müssen. Kann es uns auch so gehen wie Länder wie in Lateinamerika, wie der Türkei, wo dann plötzlich die Inflation zweistellig wird?
Also man soll ja nichts ausschließen. Ja. Also das ist ja schon mal so der Anfang. Wir waren ja auch schon im letzten Jahr kurz davor, aber im Prinzip nicht. Ich glaube, wir haben ja hier wirklich eine Ausnahmesituation mit Krieg gehabt. Das muss man ja erstmal einordnen. Und bei den anderen Ländern ist es häufig auch die Währungsthematik. Also ich hatte es ja angesprochen, ich habe es ja selber in Lateinamerika auch damals beruflich und auch gesellschaftlich miterlebt. Und da ist es ja ganz oft, dass die Währung abwertet wegen politischer Instabilität. Und dann sind die Importe natürlich über Nacht alle deutlich teurer. Und das, glaube ich, sehen wir so noch nicht. Also das.
Aber was kann jetzt, das ist ja interessant, politisch ist es das Scholz-Update, wir fragen uns, was kann die Regierung dagegen machen, gucken erstmal voraus, die was dagegen machen wollen und können, sind die Zentralbanken, die dieses Ziel haben, 2%, man weiß gar nicht, woher es kommt, fand ich auch interessant, und jetzt gerade in der vergangenen Woche nochmal, die haben sie auf 4% angehoben und gesagt, das ist nicht der letzte Spruch.
Ja.
So, merken wir, und dann hieß es schon, man merkt schon was. Also die Inflation, bin ich auf Ihre Einschätzung gekommen, die Inflation ist jetzt nicht mehr ganz hoch. Wir reden nicht mehr über 8%, sondern irgendwie zwischen 6% und 7%. Aber wie weit kann man da gehen? Weil theoretisch kann man ja die Zinsen auch auf 6%, 7%, 8%. Die Zentralbank kann machen, was sie möchte.
Genau, ohne Ende. Also zwei Dinge würde ich gern kurz nochmal sagen. Inflationsrate, wir sprechen über, jetzt sind es nicht mehr 8, jetzt sind es 6%. Mhm. Es entsteht ja manchmal so der Eindruck, dann sinken auch die Preise. Also
Natürlich nicht.
Ja, genau. Ich halte ja viele Vorträge, sprechen und dann immer noch ganz breit. Und man muss ja sagen, so richtig weiß ja keiner, wie die Inflationsrate errechnet wird, weil das hat ja 40 Jahre keine Rolle gespielt. Und dieser Gedanke, dass eine Inflationsrate immer auf dieser Einjahresfrist beruht, also einfach immer ganz starr mit den Preisen des Vorjahres vergleicht und nicht mit einem imaginären davor, mit einer Nulllinie, mag dann irritierend wirken. Aber da wir jetzt Mai, Juni in den nächsten Monaten natürlich von einem höheren Absprung ausgehen, sinkt die Inflationsrate, aber das Preisniveau zum Beispiel ist nicht gesunken. Das erwähne ich immer nur, weil ich merke, dass das nicht immer so gut ist. Natürlich
kann man nochmal ganz einfach erklären, also ganz einfach, wenn man also 100 Euro hat und hat im vergangenen Jahr 8 Euro dazu bekommen, also dann 8%, ne? Dann also 108, hat dann also 108 Euro, hat also mehr als 100. Wenn man jetzt nochmal 6% dazu bekommt, hat man eben halt deutlich mehr als die 100, ja, aber trotzdem sind es halt nur 6%, das täuscht immer so ein bisschen.
Genau. Also ich hatte das letztens, habe ich das irgendwie auch nochmal so geschrieben irgendwo, und dann bin ich so auf dieses Bergsteigerbeispiel gekommen, diesen Vergleich, dass man sagt, okay, man kommt jeden Tag höher und irgendwann wird natürlich das, was man jeden Tag erreicht, immer kleiner. Aber man ist trotzdem noch in der Höhe.
Genau.
Also nur weil man geringere Distanzen oder geringere Höhen zurücklegt oder überwindet, heißt das nicht, dass man wieder absteigt.
Und im Gegenteil, es wird ja immer anstrengender, ne? Also das gehört auch dazu. Also muss man sagen, dass 6% Inflationsrate, kann man sagen, prozentual ist es weniger. Trotzdem sind die Preise halt massiv gestiegen.
Genau. Ich meine, die 6 gehen ja im Prinzip auf die 100 auch oben rauf.
Genau.
Also das, wie gesagt, ich erwähne das immer, weil ich auch mitbekomme, wirklich, dass Leute sagen, oh, die Zentralbanken, die freuen sich, und die Makroökonomen alle sagen super. Und die Leute nehmen das natürlich nicht wahr, denn die Preise bleiben auf dem Niveau.
Genau.
Und dann kann ja im schlimmsten Fall, habe ich es auch schon erlebt, auch sowas entstehen wie, was erzählen die uns?
Ja.
Also, und das wäre ja ganz schade, fatal. Deshalb erwähne ich das hier auch immer nochmal. Also die Preise bleiben auf dem Niveau. Die Frage war die EZB, was kann die tun? Ich muss sagen, ich bin da nicht so ein großer Freund oder Freundin von den Gedanken, weil der erste Punkt war ja, wie ich sagte, es ist eine Mangelinflation. Mhm. Und eine Mangelinflation verändert man nicht, indem man die Nachfrage reduziert. Also das ist ja nicht der Fall.
Stimmt.
Ja, also eigentlich kommt dieses Rezept ja aus diesem Überschwung. Wenn wir alle zu viel Geld haben und wir geben alle ganz viel aus, dann wäre es angemessen oder angebracht, wenn wir weniger kaufen wollen und dann sinken die Preise und dann ist alles wieder gut. Aber im Mangel geht es eigentlich darum, den Mangel zu beheben. Mhm. Punkt eins. Punkt zwei. Die EZB lässt sich ja von einer Inflationsrate leiten, ist ja auch klar, die den gesamten Warenkorb abdeckt. Also die Inflationsrate ist ja im Prinzip der durchschnittliche Preis, die durchschnittliche Preisveränderung für so einen durchschnittlichen Warenkorb eines Bürgers. Mhm. Aber in so einem Warenkorb sind natürlich ganz verschiedene Sachen drin. Und die EZB kann mit ihren Zinserhöhungen ja eigentlich nur Investitionen erreichen. Also wir sehen Immobilien, wir sehen das auch bei Konsumentenkrediten, aber da steigen die Preise ja gar nicht. Ich meine, unsere Preise steigen bei Nahrungsmitteln und genau. Niemand von uns, also die wenigsten kaufen, glaube ich, ihre Nahrungsmittel auf Kredit. Und auch da würden wir nicht deutlich weniger kaufen. Von daher finde ich das ein bisschen schade. Deshalb sieht man die Wirkung auch nicht. Und man hat natürlich einen hohen Kollateralschaden. Ja, dass man über das, wo man jetzt die Zinsen erhöht.
Zum Beispiel bei den Immobilien, ne? Das ist ja abzusehen, wenn dann so Kredite auslaufen. 10 Jahre, 15 Jahre, dass du dann plötzlich nicht mehr, wie viele gibt es die mit 0,9, 1,2, 1,3%? Okay, dann kommen wir, auf die kommt dann zu plötzlich ein Bauzinsen von 4-5%, die alles ändern können.
Genau, aber ne? Wir sehen dann ja, dass, wie gesagt, Bauen teurer wird, wir kommen in diese ganze Mietthematik rein. Genau. Ja? Die andere Sache ist zum Beispiel diese ganze Umbau unserer Energieinfrastruktur. Passiert ja alles über Kredite, wird also teurer. Ja, stimmt. Das heißt, auch das ist ein indirekter Preistreiber für zukünftige Energie- und Strompreise.
Das habe ich noch gar nicht bedacht, weil natürlich klar ist, wenn du dir jetzt eine Wärmepumpe, die ist deshalb viel, viel teurer. Wie sagte neulich mein Handwerker zu mir, hätten Sie mich vor 2 Jahren gefragt, hätte die Wärmepumpe 15.000 Euro gekostet und ich hätte sie in den nächsten 2 Wochen eingebaut. Jetzt ist die Wartezeit 58 Wochen. Die Wärmepumpe gefühlt doppelt so teuer, der Handwerker natürlich auch noch so teuer. Mhm. Und wenn du noch einen Kredit dafür aufnehmen willst, ist der Kredit auch nochmal teurer. Das heißt, dann sind wir schnell von der EZB weg. Sie rechnet aber auch mit weiteren Zinsschritten, wie man so sagt, ja.
Ja, ich glaube schon, wenn das so angekündigt ist. Und vor allem muss man ja auch wieder sagen, die müssen erstmal wirken. Und wie gesagt, das sehe ich immer so, die Tragik ist, dass wir sagen, ihr erhöht die Zinsen für Dinge, die gar nicht die Preise treiben. Und nur weil es irgendwie um den Durchschnitt geht. Ja, und das finde ich, macht's tragisch, ja, dass man auch auf der anderen Seite sagen könnte oder was man ja auch sieht, bestimmte Effekte reduzieren sich von alleine, wie jetzt bei den Nahrungsmitteln. Da bedürfte es dieser Maßnahmen nicht, aber wie gesagt, das ist meine Meinung und aus der Beobachtung bis jetzt hat jeder sie auch schlüssig gefunden und aber es ist natürlich das einzige Konzept und was die EZB in der Hand hat, ist ihr einziger Hebel. Und die EZB ist ja auch diesem 2%-Ziel
verpflichtet
als ihr oberstes Ziel. Und da ist zum Beispiel eine Rezession immer nachrangig und ist auch verständlich. Denn ich sag mal, eine Inflation ist die schwerste Form der Wirtschaftskrise. Mhm. Und was sie so schwer macht, ist ja, dass sie wirklich die gesamte Bevölkerung betrifft. Von 0 bis 100, 84 Millionen, auch wirklich zum Teil existenziell. Und dann ist es schon völlig in Ordnung, glaube ich, dass die EZB sagt, wir sind der gesamten Bevölkerung verpflichtet und deshalb muss es unser Ziel sein, dort auch mit Kollateralschäden was zu erreichen.
Wir haben eben gerade gesagt, wann man das erreicht, man kann das gar nicht sagen. Ne? Man kann es nicht sagen. Also entscheidend wird ja sein, das, klar, die entscheidende Mangellage ist die bei der Energie, richtig?
Energie und Nahrung.
Und Nahrung, ein Stück. Okay.
Genau, das sind die zwei Treiber.
Aber das eine hängt mit dem anderen zusammen. Genau. Und die Frage ist, dass was die Regierung jetzt machen könnte, was Olaf Scholz, was Robert Habeck, Christian Lindner machen könnten, ist diese Mangellage zu beheben. Dann denkt man sich so, mit den LNG-Terminals machen sie das. Das ist also schon ein richtiger Schritt in die richtige Richtung, auch wenn es da Kritik dran gibt.
Na, ich sag mal so, in dem Moment, wo wir die Sanktionen beschlossen haben, und das war ja eine Woche nach Kriegsbeginn, war klar, dass wir nie wieder, also in dem Sinne, dort kaufen werden. Genau. Also damit war auch klar, dass wir in eine ganz lange Inflation laufen. Also ich habe auch nicht verstanden, warum viele Makroökonomen der Meinung waren, dass es hier bald vorbei, weil der Mangel dauerhaft ist. Und dann war natürlich auch klar, wir müssen uns um Alternativen kümmern, einfach um das Angebot zu erhöhen. Und LNG, ich meine, auch Atomkraftwerke hätten länger laufen können. Also ja, rein formal wollen wir gar nicht drauf einsteigen, aber das ist sicherlich eine Komponente. Und
aber es hätte geholfen aus Ihrer Sicht, wenn die Grünen jetzt einmal gesagt hätten, komm, wir haben jetzt so viele Sachen durchgewunken, Kohlekraft, LNG, lass doch die drei Atomkraftwerke. Auch das hätte inflationsdämpfend wirken können.
Also muss es, weil es das Angebot erhöht. Ich meine, im Moment läuft das noch, aber wenn wir im nächsten Jahr sind, also es ist ganz klassisch, wenn es mehr Angebot gibt, können die Preise sinken. Und wir wissen noch nicht, ist auch noch nicht ausgestanden, ob wir nicht doch wieder in eine Gasmangel, oder nicht wieder, sondern ob es diese Situation geben kann. Im Moment sieht es nicht so aus. Aber wir wissen es nicht, wir befinden uns in einem Krieg.
Weil man sich natürlich auch vorstellen muss, das muss man sich auch nochmal in Erinnerung rufen, das hat auch die Regierung nochmal ein paar Mal jetzt gesagt, im vergangenen Jahr haben wir ja noch relativ viel Gas aus Russland bekommen. Das ist ja erst so Mitte des Jahres abgebrochen. Dieses Jahr fällt das halt alles komplett raus. Ich glaube, die Speicher sind geradezu fast 75-80% gefüllt. Aber es hängt halt davon ab, wie kalt der Winter wird.
Genau. So. Also wir hatten letztes Jahr, glaube ich, am Ende eine gute Entwicklung. Auch im Thema Geflation kam das immer hoch. Warum sind die Preise so hoch geworden? Naja, wir standen im September davor, dass wir dachten, wir laufen in eine Gasmangellage. Und Firmen haben gekämpft, dass sie überhaupt produzieren dürften. Also in so einer Konstellation hatten wir Glück, dass die nicht eingetreten ist. Auch wegen des guten Winters. Das war sicherlich ein Treiber. Und das können wir vorwärts raus natürlich nicht sehen. Aber es ist wichtig, genau den Mangel zu beheben. Und hier nur noch mal ein kurzer Hinweis auf die EZB und die Zinsen. Wir sprechen ja dabei nicht nur von Zinsen für uns private Personen, sondern es sind ja die gesamten Industrien, die umbauen. Also da wird ja investiert in Wind, Solar, was dort passiert. Und das sind ja immer nur Ersatzinvestitionen. Also da kommt ja nicht ein Euro Umsatz hinten mehr raus. Das nur noch mal zum Anführen, was die Politik
machen kann,
ist natürlich zu gucken, wie wird das Angebot erhöht, wie kommt man in die Richtung. Ich meine, wir sehen rückwärts, ich glaube, dass die Maßnahmen okay waren, dass es wichtig war, psychologisch auch zu wirken. Eine Inflation hat ja, gerade wenn man sie halt nicht oft erlebt oder zum ersten Mal erlebt, eine extreme psychologische Wirkung. Dieser Gedanke, dass auch Nahrung fehlt, geht ja ganz tief an alles ran. Ja, also ein Freund von mir ist Finanzvorstand eines sehr großen Unternehmens, kann mit Zahlen und verdient gutes Geld. Und der hat mir dann auch erzählt, dass er jetzt im Supermarkt die billigere Milch gekauft hat. Also das ist ja so ein Element, was wir ja alle gemerkt haben, wo eine große Verunsicherung ist, weil das existenziell war.
Sie haben es gerade gesagt, weil man plötzlich dann steht und stellt bei einem Einkauf fest, der früher 70 Euro kostet, dass der plötzlich 105 Euro kostet. Und stellt fest im Restaurant, dass man denkt, stopp, das die Rechnung, also wie oft habe ich jetzt gehabt, dass ich dachte, das kann nicht sein.
Ja.
Und dass man in die Rechnung guckt und sagt, was? So, also ich bin vegetarisch, Hauptgericht, 30 Euro, ist ganz normal geworden.
Ja, oder wenn Sie um die Alster gehen und sich ein Aperol spritzen. Ja. Letztens habe ich gedacht, auch haben wir hier noch den Nachbartisch eingeladen. Ja.
Kostet was so ein Aperol Spritz an der Alster?
Also zwischen 57 und 10,50 im Cliff. Und 10,50 ist okay. Ja.
Also das spürt es jeder.
Genau. Aber das ist dann auch, genau, also spürt man, ist sicherlich ein Punkt, wo man, und das wird in dem Sinne auch nicht mehr so stark zurückgehen, aber was man eben auch gemerkt hat, es geht an so ein existenzielles Gefühl ran, diese Angst. Und von daher war es wichtig, dass auch, glaube ich, die Regierung dann mit diesem Tankrabatt oder auch mit im Endeffekt ja eigentlich völlig verkorksten 9-Euro-Ticket was erreicht hat, was sie gar nicht erreichen wollte. Aber es war ja auch im Endeffekt eine Form von Social, also von Einkommensschaffung für untere Schichten. Also jeder, der eine Monatskarte hatte vorher für 80 Euro, hatte sie jetzt für 10. Das war ja eine indirekte Form von Einkommen auch. Und das hat so geholfen haben, was man natürlich sagen muss, dass alles, was auf der Einkommensseite läuft, genau dem EZB-Ziel natürlich zuwiderläuft. Das Ziel der EZB ist es, Nachfrage zu senken. Die ganze Zinslogik ist ja, Leute kaufen weniger und Händler oder Unternehmen werden gezwungen, ihre Preise zu senken oder auch in den Preiswettkampf zu gehen oder in den Untergang, um die Preise zu senken. Das geht über sinkende Nachfrage. Wenn ich gleichzeitig Geld austeile, ist das ein bisschen konträr, aber war psychologisch wahrscheinlich richtig. Wenn wir nach vorne gucken, ist das ein Thema sicher, was wir hatten mit den Energien. Die Frage Umsatzsteuer oder Mehrwertsteuer auf Grundnahrungsmittel, ja, die stand ja vielleicht auch im Raum im letzten Jahr. Andere Länder haben es gemacht. Ich hatte das auch positioniert. Ich habe gesagt, ich glaube, das wäre ganz hilfreich gewesen.
Die zu senken oder abzuschaffen sogar für eine Zeit?
Zu senken.
Zu senken?
Ja, oder kann man gucken. Genau. Ja. Weil das hat ja, ich meine, ganz verschiedene Effekte. Der eine war, es war ja immer so ein bisschen so ein Missgunsteffekt. Es könnte auch welchen nutzen und es ist sehr teuer. Aber wenn wir jetzt wieder schauen, Essen kann man nur in beschränkten Mengen. Ja, Essen tun alle. Ich meine, wir haben ja auch Obdachlose und sonst wen, also alle, die davon betroffen wären. Und wenn man natürlich sagt, diese Preissenkungen gehen dann rein, oder diese gesunkenen Preise an der Quelle gehen natürlich auch in die Inflationsrate ein. Ja, also es
Absolut.
Die Inflationsrate wäre, war sie ja auch bei den anderen Preissenkungen sofort gesunken. Wenn die Inflationsrate in Europa sinkt, dann würde die EZB nicht angehalten sein, die Zinsen zu erhöhen. Dann würden die ganzen Kollateralschäden nicht auftreten. Also das ist auch nur so ein Aspekt, wo man sagen kann, okay, hat man nicht getan, ist jetzt wahrscheinlich auch zu spät. Wo man nochmal neu gucken muss natürlich, ist die Frage, kann Lebensmittel nochmal ein Thema werden? Ja, ich habe nochmal geguckt, das ist ja der Bereich Nahrungsmittel, der immer noch relativ hoch ist. Energie pendelt sich wieder ein. Mhm. Aber auch bei Energie muss man sagen, selbst wenn jetzt auf den Weltmärkten die Preise sinken, wenn wir uns entschieden haben, aus Gas auszusteigen und jetzt umzubauen, dann nutzt es uns nicht. Also, dass die Gaspreise sinken, ist natürlich gut, aber wenn wir auf Solar gehen, ist das nicht mehr relevant. Also das muss man schon auch wieder sehen. Und bei den Nahrungsmittelpreisen ist natürlich nachlaufend. Aber hier haben wir das Thema Dürre zum Beispiel. Mhm. Ja, also wir haben gesehen, die Preise sind noch lange nicht runter und werden sie es auch so schnell nicht sein. Es ist auch nicht klar, wie das in diesem Jahr mit den Ernten aus Russland und Ukraine läuft. Die haben 10% des weltweiten Getreideaufkommens. Ich meine, das war ja vorher auch niemand klar. Mhm. Ja, wir haben das ja auf der Welt gesehen, dass die Preise gestiegen sind. Und wenn wir jetzt sehen, die Dürre, ich meine, weiß man auch nicht, ob da nochmal was kommt. Also von daher würde ich da ein Auge drauf haben, auf der kurzfristigen Seite, also auf der Regierungsseite, aber auch, da kann man ja auch in ganz breite Fragen gehen, wie welchen landwirtschaftlichen Anbau wollen wir eigentlich in Zukunft haben.
Sie haben gerade eines der entscheidenden Themen angesprochen, das sind sozusagen den Umbau der Energie in Deutschland. Und da muss man ja sagen, das ist natürlich erstmal aus Inflationssicht gesehen eine künstliche Verlängerung der Inflation. Denn wir profitieren natürlich nicht mehr so stark von sinkenden Öl- und Gaspreisen, weil Öl und Gas hier mehr oder weniger abgeschafft wird. Und klar ist auch, die erneuerbaren Energien werden teurer sein als die 2, 3, 4 Cent, die man pro Kilowattstunde Gas bezahlt hat. Mhm. Das heißt, alle Politiker, die sagen, Achtung, Achtung, liebe Leute, Strom und Heizung wird nachhaltig teurer. Die haben recht, aber es ist, wenn man so will, ein selbstgemachtes Problem.
Na, wir können jetzt wieder an den Anfang kommen und sagen, war es der Krieg? Und also ja, aber die oder haben wir uns entschieden, dort nicht mehr zu kaufen?
Perspektivisch wäre es ja sowieso so gekommen, weil genau, wir wollen ja weg aus fossil.
Genau. Wir hätten es natürlich ein bisschen gestreckter und ein bisschen smoother haben können. Aber ja, es ist so, jetzt sind wir natürlich wieder an dem Punkt, Inflation heißt ständig steigende Preise. Das heißt, vielleicht werden die Energiepreise nicht weiter so stark steigen, aber sie werden auf keinen Fall dahin gehen, wo sie waren. Also sie sind ja heute schon deutlich höher und dann werden sie sich mittelfristig da einpendeln oder auch dort einfach hinkommen. Und da kommt wieder zum Beispiel die Zinsthematik rein, dass sich all das ja nochmal verteuert, weil die Zinsen dafür jetzt mit reinfließen in die Investitionen. Und hier kommt aber auch natürlich das ganze Thema, ich sag Deindustrialisierung, was wir hier haben, wo ja auch das Thema Inflation Reduction Act in den USA ja auch im Raum steht oder wo wir sehen, dass man da, also eigentlich ist es ein Konjunkturprogramm, also es ist in dem Sinne gar kein Inflation Reduction Programm, aber ist ja egal, also es klingt gut, aber dass wir da ja sehen, eine massive Unterstützung der Wirtschaft, um in diese klimafreundlichen Technologien zu gehen, 270 Milliarden an Tax Credits, also an Steuererleichterungen für Umbau, für Nuklear, für Solar, für Wind, also in alle Bereiche auch, die damit natürlich auch Produktion in den USA deutlich preiswerter machen, Batterie und so weiter, sodass es für Unternehmen aus Deutschland natürlich attraktiv ist. Und man muss sagen, das, was wir sehen mit den steigenden Energiekosten,
macht den Standort Deutschland erstmal unattraktiver. Und dann gibt es die Diskussion über Steuererleichterung und da gibt es die eine Partei in der Ampel, die sagt, Steuererleichterung, jawohl, die FDP, und die anderen sagen, Steuererleichterung, nein, eher nicht.
Naja, die Frage ist ja immer, in welche Kette kommt man irgendwie rein? Mhm. Also man sollte ja irgendein Problem immer am besten an der Wurzel bekämpfen und so. Und dann ist man natürlich mit den höheren Preisen, okay, die sind dann so, muss man schauen. Auch die Frage war ja, gibt es für Großunternehmen oder für kleinere? Und da ist man ja schon wieder im Verzetteln. Wenn, dann kann sowas immer nur ein Übergang sein. Aber es ist natürlich eine prinzipielle Frage, die man damit berührt. Und es ist ja für Unternehmer auch immer wichtig, eine Perspektive zu haben. Also zu wissen, dass man sich verlassen kann und dass wir, ich meine, dass wir bezüglich der Energien auf dem Weg sind, der kostentreibend ist, ist ja eigentlich allen klar.
Und
ja,
dass das, was dann Olaf Scholz immer erzählt, dass wir dann eines Tages, wenn alles gut läuft, vielleicht das große Vorbild sein. Erstens wissen wir nicht, ob alles gut läuft, das weiß man nicht. Und ob wir das große Vorbild sind oder ob es dann schon zu spät ist. Was mich dabei immer umtreibt, ist, wenn wir über Inflation und über Kosten sprechen, ob nicht der Staat jetzt endlich mal anfangen könnte, an seine Kosten ranzugehen. Denn die Steuererleichterungen scheitern ja auch daran, dass die Ausgaben des Staates steigen und man sich deshalb nicht in der Lage sieht, irgendwie Steuern zu reduzieren. Und es kommt hinzu, Stichwort Inflation, dass ja auch die schönen Zeiten vorbei sind, in denen der Staat kaum auf seine hohen Schulden niedrige Zinsen bezahlt hat. Genau. Denn da steigen die Kosten ja jetzt automatisch. Ne? Also wir freuen uns darüber. Als Anleger freut man sich, dass man 2, 3, 4% kriegt. Aber leider müssen die, die Kredite nehmen, halt auch entsprechend mehr bezahlen.
Das ist der Start. Da mag es jetzt noch was geben, was noch eine Weile läuft. Aber das ist zum Beispiel auch in allen Bereichen noch so ein nachlaufender Effekt. Ja, wenn jetzt Kredite auslaufen, davor warnen ja auch viele, sagen auch in den kleinen Banken, was wir gesehen haben, wenn Leute wie Sie oder wie wenn wir dann nach 3, 4 Jahren dann kommen und sagen, ach, wir wollen doch nicht die höheren Zinsen zahlen, dass dann nochmal Banken in die Probleme kommen. Also da sind aus so einer Inflation mit allem, was kommt, sind so viele Weiteffekte. Das Thema Ausgaben des Staates, ich glaube, hier könnte Digitalisierung zum Beispiel, also da ist, glaube ich, noch ganz viel zu heben. Ja, das sehen wir nicht so, ehrlich gesagt. Aber da, glaube ich, gibt es auch in Richtung, am weitesten noch in Richtung Arbeitskräfte, Demografie, gibt es da sicherlich Potenziale, die man heben könnte.
Ja, wobei bei der Demografie dann gerade, haben wir neulich in diesem Podcast wieder diskutiert, wir uns auch klar machen müssen, einerseits ist dann künstliche Intelligenz, ob das ChatGPT oder irgendwas anderes ist, ein Vorteil. Andererseits ist es natürlich leider so, dass ChatGPT wahrscheinlich nicht in die Rentenkassen einzahlen wird. So, also da kommen viele, viele Dinge zusammen. Mhm. Wenn Sie jetzt aus Ihrer, mit Ihrem Blick auf die Regierung gucken, wie zufrieden sind Sie mit dieser Ampelregierung und wie sie versucht, diese Inflation und diese multiplen Krisen zu managen?
Also bezüglich Inflation kann ich sehen, dass dort viel Gutes oder Richtiges getan worden ist.
Also nochmal, dass wir es mal sagen, zum Beispiel das also 9-Euro-Ticket, jetzt das, was ist es, 49, ich weiß gar nicht,
genau, so die 49, glaube ich.
9-Euro-Ticket hilft auch ein bisschen schon.
Ja, aber das wird ja bleiben, das geht ja eher wieder in Richtung Energiewende, aber auch zum Beispiel, dass es zu Weihnachten diese Gas Abnahme, diesen Abschlag gab, war sicherlich psychologisch wichtig, hat natürlich andererseits die Nachfrage gesteckt.
Die Deckelung von Gas- und Strompreis und so, das sind alles vernünftige Maßnahmen.
Sagen wir mal so, es waren psychologisch wichtige Maßnahmen, ja, aber sie haben natürlich genau das Ziel, Preise zu senken, konterkariert, weil ja genau das, was die EZB macht, also da wäre wahrscheinlich sowas gewesen wie, wir senken die Steuern, also eine andere Variante gewesen, aber das… Okay, ja, das hätte man anders entscheiden können, aber es war auf jeden Fall wichtig zu agieren. Was die Zukunft angeht, glaube ich, muss man schauen, dass man auch, wie gesagt, die Wirtschaft nochmal, dass wir da gucken, was da übrig bleibt und auch da zu schauen, welche Unternehmen haben hier ein Thema. Wir haben gesehen, dass die regulierten Märkte, also ich habe das ein bisschen analysiert, habe geguckt, welche Unternehmen geht es denn jetzt hier gut und welchen schlecht. Und da sieht man, kleiner Schlenker, also Export zum Beispiel. Viele deutsche mittelständische Unternehmen geht's gut, weil sie eine hohe Exportquote haben. Mhm. Ja. Dann haben wir auch das Thema, war ja immer im Raum Preissetzungsmacht. Ja, dass wir sagen, okay, hier konnten auf einmal Unternehmen die höheren Preise durchsetzen. Geht aber auch immer in Richtung Preissetzungsfreiheit. Ja, wir haben ja ganz viele Bereiche, Pharma, Krankenhäuser, die diese Freiheit gar nicht haben und die deshalb jetzt in Probleme geraten, weil sie die höheren Kosten nicht weitergeben können. Also das sind zum Beispiel auch nochmal Gedanken, wo man reingucken kann, wo wir sehen, dass sich da auch auf Märkten was verschiebt und wo natürlich auch Regierung mit drauf gucken sollte und dieser Gedanke, in ganz viele Dinge Regulierung einzuführen, eigentlich nicht förderlich ist. Und dann kommen wir auch in die Sache. Sie hatten ja gefragt nach meinem generellen Blick. Gut, da bin ich jetzt natürlich, es ist ja sehr persönlich. Also ich bin mit vielen Dingen nicht einverstanden oder ich sehe in vielen Themen, dass wir nicht in die richtige Richtung laufen.
Sagen Sie mir Beispiele.
Also ich glaube, dass die Thematik, wie wir Arbeitskräfte an den Arbeitsmarkt bekommen, also dass das eine ist, die wir vielleicht anders handhaben sollten, also deutlich bewusster. Ich glaube, es kann nicht sein, dass wir aus der ganzen Welt hier irgendwie da tausend und da tausend abziehen. Ich glaube, da gehen wir in eine falsche Richtung. Ich sehe im Bildungssystem das ein Stück weit auch. Ich selber wäre schon auch der Verfechter von höheren Leistungen und hohen Ansprüchen. Also diese ganze Richtung, dass wir hier in eine eher emotionale Richtung gehen, finde ich nicht gut. Ich glaube, dass es uns auf Dauer schadet und dass es halt gerade in solchen Strukturen, wie wir es eben jetzt haben, in solchen Problemen eben angebracht ist, wenn Leute ganz viel wissen und ganz viel können. Ja, also Wissen und Können schadet nie. Also das sind so Bereiche, wo ich denke, und auch mit dem Thema hier Energie, also ich selber bin Waldsterben geprägt, ja, also ich will mich als relativ ökologisch bezeichnen, ich habe bis 39 auf ein Auto verzichtet, auch auf Dienstwagen, schöne aus ökologischen Gründen, ja, habe viel Zeit auf Bahnhöfen verbracht, also schon aus einer Überzeugung, habe mich auch viel beschäftigt, war in Afrika, also das ist mir schon nah, ja, und da sehe ich natürlich alle Energieträger, ja, da hätte ich also auch Atom gesehen, auf, weiß nicht, ob jetzt mein Haus beschmiert wird.
Nein, das ist ja,
nein,
das
aber
ist,
das, ich, das ist so ja, dieses, diese Freiheit. Ich glaube, ja, das, was diese Technologiefreiheit, dass wir da einfach breiter gucken müssen und dass es da eben auch so wichtig ist, dass ganz viele junge Leute zum Beispiel auch in solche Bereiche gehen. Ja, wenn ich Fridays for Future für ihr Engagement schätze, dann denke ich immer, müsste jetzt nicht eigentlich 4 Jahre nach den ersten großen Märschen so die erste Ingenieursgeneration von den Unis kommen, die Fridays for Future Ingenieure, die Solar-Sachen machen und so. Also ich glaube, da müssen wir nochmal neu gucken, dass wir da den Fokus finden und dass wir breiter schauen. Also es kann nicht sein, dass man sich auf eine Technologie und auf
das ist so, das ist so typisch deutsch immer. Das ist so wie damals, als nach Fukushima alle gesagt haben, jetzt das Einzige, worauf wir uns konzentrieren, ist, die Atomkraft muss weg. Und jetzt denkt man, man denkt wieder so gefühlt, es ist derselbe Fehler, jetzt Wärmepumpe. Alle müssen jetzt Wärmepumpe haben, wo man sagt, sie haben noch die Wende gekriegt, wo wir jetzt erstmal alle dachten, denken, okay, das mit diesem Fernwärmekonzept ist ja ganz klug, dass man sagt, wie können wir das bündeln, dass nur einer seine das umstellen muss und davon aber ganz, ganz viele Haushalte profitieren, wo man sich aber auch fragt, ganz ehrlich, wenn man nach Skandinavien so guckt, die ja viel weiter sind, warum haben wir da eigentlich so lange für gebraucht? Warum haben wir so sehr, das darf man ja auch nicht vergessen, in der Regierung Merkel passiert, ja, so sehr auf Gas als Übergangstechnologie gesetzt?
Weil das Thema Atom. Und da ist
ja, klar,
das ist Atomausstieg. Genau. Also ich meine, wenn wir heute Leute sagen, okay, wir haben uns zu sehr von Russland abhängig gemacht, das war die Resultante zum Atomausstieg. Genau. Und der Atomausstieg war sicherlich nicht eine Einzelentscheidung einer Person, sondern war auf ein politisches Umfeld zurückzuführen.
In dem Moment muss man sagen, ja, wenn man ein bisschen gewartet, und Sie haben es vorhin gesagt, natürlich, weil wir alle die Hoffnung hatten, dass diese Inflation, dass die Preissteigerung so niedrig bleiben, wie sie sind. Und davon hat Deutschland ja extrem profitiert.
Ja, man muss auch wieder sagen, wenn wir uns mit Ländern wie Schweden und so vergleichen, da sind natürlich A, keine Industrieländer, B, haben die natürlich auch andere Quellen, sind auch andere Bevölkerungen. Also die ticken auch anders als wir. Also das muss man auch immer, finde ich, mit reinnehmen. Ja, sonst würden die ja nicht anders agieren. Ja, das nochmal, also in die Richtung Wirtschaft und so weiter. Und was, wie gesagt, von den Weichenstellungen, glaube ich, ist es schwierig. Und was ich halt immer auch nochmal sehe, ist die Frage ja auch, wenn man sich committet, auch auf sehr viele, oder sich also einlässt, auch auf sehr viele Leistungen, Unterstützung und so weiter, kann man die langfristig finanzieren. Mhm. Und da laufen wir in eine Situation rein, dass wir sagen, Rezession kann hier Unternehmen und Steuereinnahmen und im weitesten Arbeitsplätze kosten, aber auch Inflation wird kosten. Also die Frage ist ja dann, können wir davon ausgehen, dass das, was wir in den letzten Jahren auch leisten konnten, können wir das dauerhaft leisten?
Ja, und dann also sind wir schnell wieder bei dem, was so Leute wie Olaf Scholz auch sagen, Christian Lindner insbesondere, dass man erstmal gucken muss, woher kommt das Geld, was wir ausgeben. Christian Lindner ist ein gutes Stichwort, das ist jetzt der Finanzminister, Sie sind Finanzexpertin. Wie zufrieden sind Sie mit diesem Finanzminister, der offensichtlich jetzt gerade Schwierigkeiten hat? Also Schwierigkeiten, aber dem es nicht leicht fällt, den Haushalt zusammenzustellen, der jetzt nochmal in enge Gespräche geht mit den Kolleginnen und Kollegen aus den anderen Ministerien und dem Kanzler, sein Vorgänger war.
Sagen wir mal so, ich war über 20 Jahre in der Industrie, ich war selber Geschäftsführung, Controlling, also ich weiß ungefähr, was abläuft, also auch wie das läuft und was das für Diskussionen sind. Auch bei vielen anderen Themen halt, wo ich drauf schaue und sage, ich kann mir das vorstellen, wie das auch in den Unternehmen gehandhabt und gesehen wird. Bin ich zufrieden mit einem Finanzminister? Ich glaube, wofür ich auch ein Verständnis habe, ist, dass das eine extrem schwierige Situation ist mit ganz vielen Einflussgrößen und Punkt. Also das ist eine schwierige Lage, glaube ich. Und von daher würde ich da immer denken, ich glaube, die machen ihren Job, fast alle, glaube ich, aus ihrer Perspektive mit großem Willen und Wollen und Engagement, aber sind halt zum Teil sehr unterschiedliche Ansichten und das ist dann schwierig.
Wenn Sie sagen, Sie kennen das aus der Industrie, das heißt, es ist die gleiche Geschichte, dass man dann mit den verschiedenen Bereichen spricht und jeder möchte eigentlich seinen Etat haben und jeder möchte möglichst nichts einsparen und so. Aber hier ist ja, wir reden jetzt ja hier über Dimensionen, wo man sagt, ja, da ist doch jetzt auch mal der Punkt gekommen, wenn man sich die Ausgaben des Staates anguckt, die gehen immer nur nach oben. Das ist ja nicht normal, das ist ja in keinem so, dass man sagen muss, so jetzt müssen wir auch mal ganz klare, was immer von den Firmen verlangt wird, Aufgabenkritik machen. Aber
ich sag mal so, das sind schwierige Situationen, weil alles, was wir an staatlichen und öffentlichen Unternehmen oder Organisationen haben, sind Monopole. Ja, bei Unternehmen gibt es einen äußeren Druck. Wenn das eine Unternehmen sich nicht anpasst, dann gehen wir zum anderen.
Stimmt.
Aber wo wollen Sie hingehen, wenn es nur ein Finanzamt und nur, also ja, das ist doch genau Absolut. Die Situation. Es gibt nur ein Ministerium für Und das sind natürlich auch Strukturen, da kriegen sie eigentlich gar keinen Hebel dran. Womit wollen sie drohen? Wir machen den Laden hier zu. Man könnte ja eigentlich nur parallel separat was aufbauen, wie bei einem ganz komplexen IT-System irgendwann, wo man sagt, daran kann man nicht mehr basteln, man baut ein neues daneben und schaltet ab. Aber das halte ich für schwierig. Aber ich glaube, das ist einfach die Größe der Aufgabe und dass man eigentlich von außen keinen Hebel an diese Strukturen kriegt.
Ist es vorstellbar, dass wir haben jetzt 10 Jahre praktisch gar keine Inflation gehabt, davor die Jahre, ist es vorstellbar, dass wir jetzt genau das sozusagen das Gegenteil erleben? Dass wir uns daran gewöhnen müssen, an höhere Inflationsraten, die irgendwie im Bereich von irgendwo zwischen 3, 4, 5, 6% liegen?
Und wir würden uns da wahrscheinlich auch dran gewöhnen. Ja. Also das ist ja das, ja. Wir sehen das ja jetzt auch wieder. Am Anfang waren alle schockiert, deshalb war es richtig, dass die Regierung was getan hat. Jetzt sind die Preise weiter hoch. Aber wir haben uns irgendwie eingerichtet. Also wir finden unsere Wege, Menschen passen sich an, flexibilisieren ihre Kosten oder so. Das heißt, auch da, wenn es immer so eine Inflation gäbe, 2-3%, würde man wahrscheinlich in dem Sinne ja auch gar nicht wahrnehmen. Und sie kann ja auch, die Frage ist ja, ist sie gestreut über alles, sodass alles ein bisschen teurer wird?
Oder ist sie punktuell?
Genau, das wäre ja zum Beispiel so ein Thema Mieten oder so, oder wie wir es jetzt erlebt haben. Und das ist ja genau der Unterschied, wenn auf einmal es ein paar Ausreißer gibt, die so nach oben schnellen und dann den Durchschnitt auch so stark beeinflussen. Das muss man ja sehen.
Ja, und das haben wir übrigens auch, wir haben ja Inflation in anderen Bereichen in den vergangenen 10 Jahren durchaus erlebt, gerade in Hamburg im Bereich Immobilien. Also eine Immobilie in Hamburg, da reden wir von der Preissteigerung in 10 Jahren von 120-130% im Schnitt, glaube ich. So. Und da würde man nicht ja sagen, das ist ja jetzt eine gute Entwicklung, wenn es wieder ein Stück zurückgeht, was aber wiederum auch nichts nützt, wenn man sich dann die Zinsen nicht leisten kann. Aber auch ich erinnere noch Zeiten, da gab es Bauzinsen 6-7%. Das war relativ normal und die Leute haben trotzdem Häuser gebaut und Wohnungen gekauft. Ich glaube, es ist auch eine psychologische Geschichte, dass man sich sagt, Moment, eben hat das doch nur 1% gekostet, jetzt kostet es 4-5%. Wenn man aber merkt, das geht über die Dauer so, dann werden die Leute auch wieder anfangen, Häuser zu kaufen. Dann vielleicht kleiner oder andere, aber das kommt automatisch, ne?
Also der Markt passt sich am Ende immer an. Also ich meine, selbst wenn die Zinsen jetzt steigen, wir sehen das, dann werden die aufgerufenen Preise für die Immobilien fallen, weil am Ende soll ja irgendwas zustande kommen. Und das ist ja das Schöne am Markt, dass ein Markt immer eine Lösung findet, weil die Leute sich annähern. Die Frage ist immer, wie lange braucht das? Ich meine, wenn man natürlich daneben sitzt, sind irgendwie 4 Monate viel, wenn wir historisch zurücktreten, oder sind 2 Jahre gar nichts. Ja, also das. Aber im Endeffekt wird es da was geben. Die Frage ist natürlich nur, was wir jetzt erleben, dass die Bauindustrie ja wirklich, erlebe ich ja auch im Umfeld, eben breit zusammenbricht. Und dann kommt die Thematik der steigenden Mieten. Und da sind wir auch wieder bei den Zinsen.
Also muss man nochmal erklären, weil wenn die Leute, die dann sonst normalerweise erstens ein eigenes Haus gekauft hätten, kaufen nicht mehr, sondern mieten. Und andererseits die neue Wohnung gebaut haben, bauen die auch nicht mehr. Das heißt, die Zahl der Wohnungen, die da sind, ist begrenzt. Damit steigen die Mieten wieder. Erleben wir jetzt schon in Hamburg wieder.
Genau. Also das war ja auch das Thema.
Pusht auch für die Inflation natürlich.
Genau, das ist natürlich 400.000 Wohnungen im Jahr. Ich meine, die bauen ja nicht die Einzelpersonen, die bauen ja auch die großen Wohnungsunternehmen, die das gut können, die darauf spezialisiert sind. Ja, wenn die halt nicht bauen, dann fehlen die. Und da kann man ja sagen, wenn Inflation oder wenn Preissteigerungen, ich sag mal, die Porsches treffen, oder also nicht die Porsche, sondern die Autos oder Dinge. Genau. Aber wir sind ja dann bei Wohnungen in einem Thema, was existenziell ist. Ja. Und da ist ja ein sozialer Sprengstoff drin. Und ich bin mir nicht sicher, ob der so erkannt wird. Ja. Ich meine, wenn wir gucken, die DDR ist daran gescheitert, dass sie den Leuten keine Wohnungen liefern konnte. Ja, bis zum Schluss. Also das, von daher, das hat alles so viele Auswirkungen, die man bedenken muss, und das ist ja meins auch, wenn ich mit Unternehmern oder auch sonst spreche, zu sagen, guckt einfach weiter, was kommt. Ja, mir war relativ früh klar, dass die Rezession kommen wird, war mir schon aus meinen Erfahrungen schon im Herbst klar, kommt sie. Jetzt auch zu gucken, dass sie in ganz andere Bereiche reingeht, auch in Services, die bisher nicht berührt waren, dass wir sagen, ich sage mal, irgendwann werden jetzt die Leute oder Eltern von Charlotte sagen, Charlotte, der Geigenunterricht ist gestrichen. Ja, obwohl also bisher haben wir ja geguckt, wir essen weniger oder anders, wir
gehen Substitute, weniger,
haben ja auch viele getan. Aber irgendwann wird eine Familie dann sagen, Charlotte, Geigenunterricht ist gestrichen. Und da muss man sagen, ja, der Geigenlehrer, der kam immer mit dem Fahrrad, der hat den Preis der Geigenstunde gar nicht erhöht, der war ja eigentlich bisher hier gar nicht im Feld. Aber das Geld wird halt die Konsumenten verschieben, ihre Budgets. Und dann wird dieser Geigenlehrer seinen Job vielleicht verlieren, jetzt in dem Beispiel. Und Charlotte wird die Geige dann auf eBay verkaufen. Genau. Und da werden noch ganz andere Geigen kommen. Und dann wird man, wenn man eine gute Geige kaufen will, eine gute auf eBay finden. Und dann sitzt vielleicht im Herbst irgendein Geigenbauer in den Alpen oder Italien, gibt es auch viele, und muss seine Werkstatt schließen, weil keiner mal die Geigen kauft. Und das ist eigentlich so ein Effekt, wo man sagen kann, 1,5, 2 Jahre, das hatte ich so auch antizipiert, aber wie es eben am Ende doch alle erreicht. Und das, glaube ich, ist wichtig, dass man
vorausguckt. Und das Verrückte ist dann, wenn man das dann weiterdenkt, in 2, 3 Jahren gibt es dann ganz wenig Geigenbauer. Und dann gibt es vielleicht die Ersten, die die Geige spielen wollen. Dann kriegst du keine Geige mehr und so weiter. Frau Adam, es war hochinteressant. Das war ganz toll, dass wir mal dieses Thema Inflation, was hier immer zu kurz kommt, wenn hier Politikerinnen und Politiker sitzen, die dann erzählen, wie es ist. Vielen, vielen Dank dafür. Wir sind schon am Ende angekommen. Nächste Woche in diesem Podcast, und das ist zugesagt, und da, ich hoffe auch, dass es funktioniert, ist dann Wolfgang Kubicki. Mal sehen, was der
Oha.
Da, mal sehen,
Oha.
Mal sehen, was der zu dem Thema sagt. Vielen Dank.
Ein Podcast von Funke.